ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Ja, willkommen hier auf der MDR Kultur unter Büchern unterwegs. Bühne Stefan Ludwig. Guten Tag.
Guten Tag.
Genau, jubeln geht hier auch, oder? Ich freue mich sehr auf die nächste halbe Stunde. Es wird ein bisschen eine kriminelle halbe Stunde mit Stefan Ludwig, Krimi-Autor, Thriller-Autor und auch Romancier, aber da sprechen wir gleich drüber. Dein neues Buch, das du mitgebracht hast, das ist so ein bisschen, es gibt so Shampoo und Spülung in eins, ne? Two in one. Also es ist der neue Zorn-Krimi, der 15., aber es ist auch der zweite Heinlein. Magst du ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du diese beiden Bücher in eins geschrieben hast?
Der Heinlein war ja noch nicht fertig. Soll ich näher rangehen an das? Ja, genau. Verstehen Sie mich? Ja. Also dieser Roman, auf den ich sehr stolz bin, war noch nicht fertig. Beziehungsweise muss man so anfangen, ich habe, das steht auch in der Vorbemerkung dieses Buches, dass der Verlag mir die Möglichkeit gibt, auch außerhalb dieser Reihe was zu schreiben. Und da habe ich absolut freie Hand und habe dann eins geschrieben, das hieß Unter der Erde, und dachte auch so, okay, das wird ein Roman. War das, glaube ich, noch nicht. Und hätte aber dann die Möglichkeit, mal was mit weniger Leichen zu machen, weil das sind halt Thriller und da wird viel gestorben. Und in dem ersten Standalone starben einige, in dem zweiten dachte ich, könnte man es vielleicht mal anders machen. Aber das heißt ja dann, Herr Heinlein und die Leichen im Keller, also ich kann offensichtlich nicht anders. Und der war doch nicht fertig. Und da gab es halt für mich die Entscheidung, entweder einen zweiten Teil zu schreiben oder halt, ich brauche ja für die Zornbücher auch immer einen, nennen wir es mal einen Antagonisten.
Also ein Bösewicht, sag ich mal, oder?
Ja, hast und der Heinlein stand da halt noch rum und der musste halt ja auch irgendwann mal
weggekegelt werden.
Kann man so sagen. Ja.
Wir kommen vielleicht nochmal ganz kurz drauf tatsächlich. Du hast mit dem Zorn angefangen, dann kam, du hast gesagt Standalone. Standalone heißen diese nicht Serienbücher, sondern abgeschlossene Geschichten. Das war ein Roman Unter der Erde?
Ich glaube, das war auch ein Thriller. Ich weiß es nicht mehr genau.
Auf jeden Fall war es spannend zu lesen, was da in der Lausitz passiert ist. Und der nette Herr Heinlein, da hat man ja wirklich gedacht, ach, jetzt geht er irgendwie in das romantische Geschäft. Das ist ein freundlicher Delikatessenhändler, der in einer kleinen namenlosen Stadt, in der wir beide wohnen übrigens, die nicht erwähnt wird, die auch nicht Halle an der Saale ist.
Nein, nein.
Auf keinen Fall?
Auf gar keinen Fall.
Dieser Delikatessenhändler jedenfalls hat da so ein... Also, er ist nett. Herr Heinlein ist nett. Herr Heinlein hat ein Patenkind in Somalia.
Der heißt Marvin und ist ein bisschen autistisch veranlagt, würde ich mal sagen. Und den hat er ja mehr oder weniger adoptiert.
Das ist das eine, also Kind quasi. Aber es gibt ja noch dieses Patenkind, wo er immer Geld überweist.
Das hat er auch.
Hat er auch. Und vielleicht erzähl mal ein bisschen was über diesen Heinlein, weil sonst kommen wir nicht zu dem neuen Zorn. Also der Heinlein, die Leichen im Keller, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass er plötzlich den Geschmackssinn, Geruchssinn verliert.
Stimmt, hätte ich schon fast vergessen. Ja, genau.
Ja. Spannende Geschichte. Ich finde, die können wir nochmal erzählen. Also der nette Herr Heinlein wird eigentlich, ohne dass er es will, zum Mörder, weil er Leute vergiftet mit einer Pastete. Mit umgekipptem Fleisch, ich weiß gar nicht, da gibt es einen Namen für. Du hast es recherchiert.
Das habe ich auch wieder vergessen, wie es heißt. Aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwo gelesen, dass wenn Fleisch konserviert wird, also in diesen Schraubgläsern, dass sich da in einem von, weiß ich nicht, 200.000 Fällen ein Gift entwickelt, also ein extrem tödliches Gift, das aber geruchlos ist. Und man sieht nur, dass der Deckel sich hebt. Und da dachte ich, das ist doch eine schöne Möglichkeit. Man sucht ja als, wenn man eine Thriller-Geschichte aufschreibt, sucht man ja immer nach Möglichkeiten, jemanden, wie kann man das jetzt irgendwie...
Nach Mordmethoden? Nein.
Ja, nennen wir es so. Ja,
sowas, genau. Oder?
Und der, also das war so meine Grundidee, eigentlich einen netten Menschen immer mehr reinstolpern zu lassen. Von einem Unfall, nennen wir es mal, zum anderen und dem auch den Grund zu geben, zu sagen, okay, ich kann eigentlich nichts dafür. Und dann dachte ich, so ist ein schönes Bild, wenn der unten ein Kühlhaus hat und das wird halt immer voller und er weiß halt nicht, wohin mit den Leichen und muss die dann halt da reinpacken. Und dass er sich halt immer selber sagen kann, ja, ich bin unschuldig. Bis man dann aber merkt, ist er eigentlich gar nicht.
Ja, und das Problem ist, wenn man so als Autor plötzlich so ein gefülltes Kühlhaus da hat und da liegen die Toten rum, die muss man ja auch irgendwie da wieder...
Genau, deswegen kam halt der zweite Teil. Weil ich dachte, okay, die liegen da so lange, aber es ist halt auch eine sehr alte Stromleitung. Das Ding ist auch sehr alt und kann nicht ewig funktionieren. Und wo ich dann so dachte, das ist nicht so der Abschluss. Also da muss noch was passieren.
Ja, und das Problem ist natürlich auch, dass der Heinlein, also erst ist er so ein bisschen unbewusst Richtung Mord oder Verbrechen gegangen, aber mittlerweile, also am Ende des ersten Teils, können wir das verraten? Also müssen wir, weil sonst versteht man den zweiten Teil nicht. Am Ende des ersten Teils wird er dann auch wirklich wissentlich zum Verbrecher, nicht zum Mörder, aber er hat da so ein Ding laufen mit einer Bank.
Eigentlich sogar, kann man eigentlich sagen, auch zum Mörder. Eigentlich schon. Das kommt dann eigentlich schon zum Schluss raus, dass er dann auch er hat dann halt diese Leichen da drinnen liegen, die ersten, und dann kommen aber Leute dann immer näher und sagen, hier stimmt was nicht. Und mit denen muss er ja dann auch was machen, damit er nicht auffliegt. Und er kann sich dann immer selber sagen, okay, ich mache das nicht für mich. Ich muss mich um ein sehr altes Geschäft kümmern. Er hat ja dieses Delikatessengeschäft, das muss aufmachen für die Kundschaft, sagt er sich immer. Er hat diesen autistischen Jungen, um den er sich kümmert, der ohne ihn aufgeschmissen ist, was er sich einredet. Er hat dieses somalische Pflegekind, um das er sich kümmern muss, wo sich dann aber auch herausstellt, dass das gar nicht existiert. Und dadurch kippt das also immer mehr.
Und diese Bankgeschichte, die müssen wir, glaube ich, ein bisschen erklären, weil das ist nicht ohne. So ganz habe ich auch nicht so, also es gibt Druckmaschine und es gibt
ganz schwer
Blüten.
Zu erklären. Nee, eigentlich, ich habe es neulich versucht, meiner Tochter nochmal zu erklären und konnte mir selber nicht mehr ganz folgen. Aber der Grundgedanke ist eigentlich der, dass, also er hat hier das Delikatessengeschäft, schräg gegenüber ist eine Bank. In Banken wird regelmäßig werden gebrauchte Geldscheine aussortiert und werden in die Bundesbank transportiert, wo sie vernichtet werden, um die dann durch neue austauschen zu lassen. Und wenn die in der Bundesbank vernichtet werden, werden die natürlich nicht auf Echtheit vorher geprüft. Und das ist sozusagen das Geschäftsmodell, dass die Falschgeld in die Bank schmuggeln. Die haben dort eine Komplizin. Dort wird anstelle der gebrauchten Geldscheine Falschgeld in diese verplombten Koffer gepackt und dann wird Falschgeld verbrannt. Und das echte Geld ist noch da. Das bringt die wieder in Umlauf.
Das echte alte Geld, was eigentlich aussortiert wurde.
Genau. Jetzt habe ich es, glaube ich...
Ich glaube, ich habe es jetzt auch verstanden.
Oder? Dankeschön.
Das konnte jeder folgen. Sag mal, kannst du dich noch erinnern, wie du auf diese Idee gekommen bist? Weil es ist echt eine gute. Woher hast du die?
Weiß ich nicht mehr. Also es kommen immer so einzelne Sachen. Also man liest keine Ahnung, auf Spiegel Online liest man irgendwas oder und dann kommt die eine Sache, dann kommt die zweite Sache, dann kommen drei Sachen, die man eigentlich interessant findet und manchmal kann man die zu einer Geschichte verbinden.
Wieso eigentlich Verbrechen? Wieso Mord? Wieso so ein Verbrechen? Wieso überhaupt? Man muss sich ja dafür entscheiden, einen Krimi zu schreiben und jetzt keinen Liebesroman oder so. Wie bist du dazu gekommen, zum ersten Zorn zum Beispiel, und zu sagen, ja, ich lasse einfach Verbrechen stattfinden?
Es war keine bewusste Entscheidung eigentlich. Ich habe ja eigentlich drauf losgeschrieben und merkte dann, huch, das ist aber ganz schön viel Blut. Und habe dann nochmal 2 Monate nachgedacht und habe dann gemerkt, okay, ich schreibe das so auf, wie ich es am besten lesen würde. Und das sind eigentlich schon Spannungssachen, Krimi, Thriller oder wie man es auch immer nennen will. Und man hat natürlich einen riesengroßen Vorteil, wenn man einen Thriller oder was auch immer schreibt. Man hat die Grundgeschichte, man hat die Hauptfiguren, hier sind es Zorn und Schröder, man hat einen Antagonisten, man hat andere Figuren. Die baut man sich zusammen, fängt die Geschichte an. Und manchmal merkt man, das ist hier auch so, nach 50, 100 Seiten, da nervt eine Figur oder man weiß nicht, wohin mit der. Und dann hat man halt als Thriller-Autor
Möglichkeiten. Man hat Möglichkeiten. Ja.
Also sozusagen aufzuräumen, nennen wir es mal so.
Oh Gott. Was sagt deine Mutter dazu?
Die hat nach dem, das steht glaube ich auch in der Vorbemerkung, die hat nach dem ersten Buch, was sie gelesen hat, rief sie mich an und fragte, Junge, was habe ich falsch gemacht? Aber ich habe sie dann überzeugen können, dass das wirklich, ich muss da nichts ausleben.
War dir klar beim ersten Zorn, so, das wird jetzt eine Serie, da schreibe ich jetzt die nächsten 15, 20 Jahre dran?
Nee, gar nicht. Also Fischer Verlag, ich liebe euch, da sind sie. Es war eine Schnapsidee. Ich habe das angefangen und habe auch nicht damit gerechnet, dass es jemals veröffentlicht wird. Es wurde veröffentlicht. Der Fischer Verlag hat auch extrem viel Werbung gemacht. Also es hat sich auch sehr gut verkauft. Es war auch ein sehr guter Zeitpunkt. Also es wurden deutsche Autoren gesucht und Spannungsliteratur. Es war nie ein zweites Buch geplant. Aber naja, jetzt sind es 15.
Und irgendwas hat dieser Claudius Zorn, sonst wäre er auch nicht verfilmt worden mit seinem Assistenten. Also irgendein Nerv hast du da getroffen.
Aber unbewusst eigentlich auch.
Ja. Wie viel Bewusstsein oder Unbewusstsein ist denn beim Schreiben bei dir? Ist es so, wie du gerade gesagt hast, du fängst an und dann guckst du mal, wo die Figuren hinrennen. Wenn sie nerven, werden sie umgebracht vom Autor. Oder bist du jemand, der sich auch so einen Plan macht? So auf Seite 32 muss die erste Leiche liegen und auf Seite 56 die zweite und auf Seite 100 muss der Kommissar stolpern.
Na, ich habe es ja nicht gelernt, sag mal so. Also ich war ganz gut in Deutsch, habe als Kind extrem viel gelesen, habe aber ansonsten einfach nur drauf losgeschrieben. Bei dem ersten, da habe ich wirklich, wirklich losgeschrieben und das merkt man dem auch an, dem Buch, so ein bisschen. Und ich habe dann schon gemerkt irgendwann, dass wenn bei dieser Art Bücher, dass man schon wissen muss, wer der Bösewicht ist, wo es endet, welchen Schlenker das machen kann und so weiter und so fort. Das überlege ich mir jetzt schon. Aber es ändert sich auch noch doll.
Ja, und es darf vor allem nicht so offensichtlich sein. Also ich habe schon Krimis, wenn man oft mal so Thriller oder Krimis liest, weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin dann irgendwann ziemlich gut da drin zu wissen, auch schon so nach 50 Seiten, na, da geht's hin. Also,
ja.
Naja, okay, und dann ist da so eine Eifersuchtsgeschichte. Also sowas finde ich immer sehr unschön.
Das stimmt.
Unschön.
Ja, deswegen kann ich auch keinen Tatort mehr gucken, weil ich habe ja dann auch für die Filme die Drehbücher geschrieben. Das war relativ einfach, weil ich ja die Geschichten kannte. Man musste die halt eindampfen. Es war klar, darf nicht so viel Blut fließen, Donnerstag 20.15 Uhr strahlt die ARD keine Thriller aus. Das waren dann auch Krimis und keine Thriller. Und da habe ich dann auch gemerkt, also einmal der riesengroße Unterschied, wenn also in so einem Buch, da ist eigentlich jedes Komma so, wie ich es will. Was ich dann gelernt habe bei den Filmen, dass da 50, 60 Menschen mitreden, dass da jemand eine Meinung hat, da und da und da, das weicht natürlich ganz schön auf. Und aber es funktioniert trotzdem. Und man hat aber, jetzt nochmal wegen des Tatorts, kann ich nicht mehr gucken, weil ich weiß, das fängt 8:45 an. Bis 8:30 definitiv die erste Leiche, bis 8:45 der erste Verdächtige. Der ist es definitiv nicht. Wenn ein bekannter Schauspieler mitmacht, ist es der, aber der verschwindet und taucht dann nochmal auf. Und dann gibt es, dann weiß ich nicht, noch Ärger um hart gekochtes Ei oder mit der pubertierenden Tochter. Und ja, es geht also extrem viel nach Schema F und das versuche ich immer zu vermeiden. Klappt aber nicht immer, um ehrlich zu sein. Also auch bei Büchern natürlich.
Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Krimi und Thriller? Wo ist der Sprung passiert?
Das würde mich groß, also sehr, sehr interessieren. Also mir wurde damals beim Fischer Verlag, weil der erste Teil war noch ein Krimi, die erste Auflage des ersten Teils, wurde in der zweiten Auflage des ersten Teils wurde das dann Thriller. Und da habe ich dann auch gefragt, ich hätte so gerne Kriminalroman gehabt, aber das haben die gesagt, nee. Geht ja dann auch um Marketing und wo das dann im Buchladen steht. Und da ist, glaube ich, die größte Frage, dass beim Krimi die Ermittler und die Ermittlungsarbeiten im Mittelpunkt stehen, während beim Thriller der Bösewicht, so wurde es mir erklärt, wobei mir ja
Aber du hast ja Ermittler.
Ja, eben. Ja. Aber wie gesagt, die Filme waren dann wieder Krimis. Weil die ARD um die Zeit keine Sohle aufstellt. Naja.
Okay.
Es ist kompliziert.
Es ist vollkommen kompliziert. Und ich glaube, dieser Fall jetzt, um mal auf den Inhalt zu kommen, weil der interessiert uns natürlich so ein bisschen. Wir dürfen, das ist immer bei Krimi- oder Thriller-Moderationen so, man ist so ein bisschen damit beschäftigt, nicht zu viel zu verraten.
Ganz furchtbar.
So ein bisschen was zu verraten, aber nicht zu viel. Also es wird jetzt schwierig für uns, aber wir müssen so ein bisschen auf den Inhalt kommen. Wir können ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie es anfängt. Nämlich, es fängt eigentlich mit dem Hund an. Der Hund kommt noch aus dem Teil 14.
Ja, ja, und das ist auch ein großes Problem oder etwas, was ich ganz, also sehr schnell gelernt habe. In dem ersten oder im zweiten Teil, ich weiß nicht. Also wie gesagt, in den Thrillern wird sehr viel gestorben und sehr blutig und sehr, wobei ich immer versuche, da das jetzt nicht um seiner selbst willen aufzuschreiben. Aber ich kann nicht aufschreiben, Schuss, bumm, er fiel um und war tot. Also man muss es schon ein bisschen, nennen wir es mal, ausschmücken. Und in dem zweiten Teil wird ein sehr, sehr böser Mensch an den Füßen oder an den Fersen gebunden, mit einem Hund zusammengebunden. Dann wird der Hund geschlagen und zerfleischt diesen Mann im Todeskampf. Es tut mir leid, so steht es in dem Buch.
Junge, was habe ich falsch gemacht? Ja. Jetzt kommt deine Mutter
und,
wieder ins Spiel.
Ja, und ich habe wirklich nur, also das war der einzige, nennen wir es mal, Shitstorm, den ich erlebt habe, dass die Menschen sich wahnsinnig aufregten, wie man denn einen Hund töten könne. Also, dass da in dem Buch 8, 9 Menschen starben, war völlig egal. Das habe ich gelernt. Und dieser Hund, der Dackel, der jetzt hier mitspielt, der gehörte eigentlich in dem Vorgängerband einem Bösewicht, der ums Leben kommt, aber der Dackel war übrig. Und da habe ich gedacht, okay, mache ich nicht nochmal denselben Fehler, und habe den dann, hat sich dann Schröder um diesen Hund gekümmert. Und jetzt auch Zorn, was auch eigentlich ganz schön ist, weil der Hund für die wie so ein Kind ist, die können sich um den streiten, Zorn kann so tun, als ob er den nicht leiden kann, und dadurch hat sich das so entwickelt mit dem Hund.
Tiere funktionieren auch im Krimi, ne?
Natürlich.
Mhm. Also dieser Hund jedenfalls, der von Schröder ganz gehätschelt wird und Delikatessen bekommt, von Zorn so ein bisschen so immer durch die Gegend geschleift wird, wenn es sein muss. Zorn muss also mit dem Hund ausgehen, weil der muss mal Gassi gehen. Und der Hund kommt mit etwas im Maul an. Ja. Wollen wir es erzählen?
Das müssen wir sagen, steht ja auch im Klappentext, wo ich dann auch mit dem Verlag ein bisschen diskutiert habe, weil das ist die Anfangsszene. Es gibt eine Vorbemerkung in dem Buch, es gibt eine Zusammenfassung, was bei dem Heinlein passiert. Und das, was der Hund findet, wird auf Seite, ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, bestimmt erst nach 30 Seiten wird es klar. Ich habe es versucht so aufzuschreiben, dass man es erstmal nicht weiß. Aber jetzt steht halt im Klappentext, er findet eine Hand. Also weil man ja auch irgendwie aufschreiben muss, beziehungsweise im Klappentext auch eine gewisse Spannung aufbauen muss oder den Kaufanreiz, wie auch immer, schaffen muss.
Ja, aber das ist genau, ne, das Dilemma, in dem wir jetzt auch stecken. Wie viel kann man verraten? Also vielleicht kann man sagen, diese Hand, die ist kein Überbleibsel von jemandem, der gestorben ist, sondern ist das Überbleibsel von jemandem, der noch dabei ist.
Der ist noch dabei, ja. Da gibt es dann so Einschübe, wo man also aus der Perspektive dieses Menschen, der ist irgendwo gefangen, man weiß nicht wo. Und das entwickelt sich, also ja, entwickelt sich dann so weiter, dass irgendwann zusammengeführt wird.
Das Schöne ist, dass Schröder sowieso eine Verbindung hat zu Heinlein, weil einfach Schröder gerne isst und er so ein Delikatessengeschäft hat. So. Also die haben schon mal, da gibt es schon mal so einen kleinen Connex. Mhm. Schröder kann also dort hineingehen. Aber man, diese beiden Geschichten, die kommen erst relativ am Ende zusammen.
Ja. Also es geht, also stimmt, es geht sehr langsam, nähert sich's an, aber es sind ja auch 300 Seiten, man muss ja das auch ein bisschen füllen, nennen wir es mal so.
Das ist dann irgendwann, hast du so eine Seitenvorgabe? Sitzt du da und denkst so, na, für, das ist, heute 3 Seiten.
Das ist schon verrückt, dass ich das eigentlich nie, also ich versuche am Tag 3 Seiten zu schaffen. Das ist so, also 3 Buchseiten. Und gucke dann auch so nach einer Woche, gucke ich dann immer so, wie viel hast du denn geschafft? Und das kann man schön umrechnen. Also im Word-Dokument kann man Wörterzählen machen, dann sieht man Zeichen inklusive Leerzeichen. Das teilt man durch 1350. Mhm. Und dann hat man ungefähr die Buchseiten. Und am Anfang gucke ich dann immer, dann höre ich irgendwann auf zu gucken und lande eigentlich immer, komischerweise, so bei 350, 400 Seiten. Also ich habe dann auch in den ersten Büchern habe ich dann angefangen, also wenn mir zum Beispiel, kann ich ja jetzt mal eingestehen, wenn mir nichts einfiel, also habe ich einmal gemacht, habe ich Zorn-Kreuzworträtsel lösen lassen und habe dann auf der einen Seite senkrecht, ich glaube, Leiterplatte oder irgendwie sowas auf die Buchseite geschrieben und hatte innerhalb von 10 Sekunden eine halbe Seite fertig. Das war. Aber das mache ich jetzt nicht mehr.
3 Seiten sind wie viele Zigaretten?
Also manchmal ist es so, ich arbeite ja, mein Arbeitszimmer ist oben, muss meine Treppe hoch. Ich rauche nicht im Haus, gehe dann immer runter auf die Terrasse. Und im Winter ist das immer ganz gut, weil ich dann den Aschenbecher abends in den Kamin schmeiße, ohne reinzugucken. Aber im Sommer sieht man dann manchmal schon also einen ziemlichen Berg. Und ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen.
Bist du so jemand, der so ein ganz klares Schreibsetting braucht? Also du brauchst dein Arbeitszimmer, du brauchst deine Zigaretten, du brauchst, ich weiß nicht, ein Ritual, Kaffee am Morgen und dann geht's los? Oder kannst du auch so im Zug schreiben oder so hier auf der Buchmesse in irgendeinem Café oder so?
Niemals. Ich kann ja nicht mal schreiben, wenn jemand im Haus ist. Also das ist, ich weiß, dass das bescheuert ist, aber ich brauche meinen Rechner, ich brauche meinen Platz und ich brauche absolute Ruhe. Ich könnte niemals in einem Zug oder per Hand oder das geht gar nicht. Was ich mache, bevor ich anfange, dass ich spazieren gehe durch den Wald und mir so Sachen ins Handy rede. Und mein Sohn ist jetzt 12 und der hat, als er 7 war oder so, hat er angefangen, mein Handy zu erkunden und zu entdecken. Und einmal sah ich den ganz blass mit meinem Handy auf dem Sofa sitzen und da hörte der gerade, was ich mir so, manchmal auch wenn ich nachts aufwache, fällt mir irgendwas ein und dann habe ich dann so mit verschlafener Stimme irgendwie erzählt, weiß ich nicht mehr, vielleicht könnte Schröder meine Hand verlieren oder irgendwie sowas, so eine Gedanken, ne? Die ein 7-jähriges Kind dann auch doch ein bisschen verunsichern können. Hat mich trotzdem lieb.
Ja, das ist interessant. Wie ist es mit deiner Familie? Du hast ein paar Töchter, du hast einen Sohn. Lesen die deine Thriller und sagen, oh Gott, der Papa, mit dem ist irgendwie der Spooky?
Also 2 meiner Töchter habe ich den ersten Zorn vorher zu lesen gegeben, weil ich da wirklich sehr unsicher war. Gerade was so Brutalität betrifft und dass das irgendwie splattermäßig kommt oder so, was ich niemals wollen würde. Und die guckten mich einfach nur fragend an. Also die fanden das, da waren die 13, für die war das völlig okay. Die haben aber auch schon viele, viele Sachen entdeckt, die andere Leute nicht. Es sind ja immer Fehler drin in irgendeiner Art und Weise, trotz Lektorat. Und der schönste Fehler, den meine jüngste Tochter entdeckt hat, war, weiß ich nicht, im 4. oder 5. Teil, das geht los mit einer Szene, wo Schröder im Wasser liegt, also er ist von einem Mörder fixiert worden im Wasser und das steigt höher und er ist einmal trinken und dann habe ich so reingeschrieben, ich kann nicht mehr, dachte er. 3 Worte nur und so weiter und so fort und dann schrieb mir meine jüngste Tochter, Papa, das sind 4. Und wie gesagt, sie war die Einzige und man hätte es in der 2. Auflage noch rausnehmen können, aber das steht immer noch drin.
Wenn du so ein Buch schreibst, ist es dann so, also anders, ein Buch kommt raus und du schreibst schon am nächsten, also überlagert sich das, kommst du durcheinander mit den ganzen Toten?
Das ist ganz furchtbar. Also ist wirklich furchtbar, jetzt auch über das zu erzählen, weil von dem nächsten sind schon über 100 Seiten fertig. Also ich bin im Kopf ganz woanders. Deswegen war es für mich gerade auch neu, dass der Heinlein seinen Geschmackssinn verliert. Aber das ist ja eigentlich der Auslöser für die ganze Geschichte. Und man kommt wirklich mit den Leichen durcheinander, wenn man nicht aufpasst, das stimmt.
Ich wünsche viel Glück mit den nächsten 200 Seiten des 16. Zorn. Und wir haben es, glaube ich, total gut geschafft, ohne groß über Inhalte zu reden, ein bisschen Leseanreiz zu schaffen für diesen 15. Zorn und diesen zweiten Heinlein. Ich danke sehr, Stefan Ludwig.
Ich habe zu danken.
Herzlichen Dank. Für dieses Gespräch auf der Bühne. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Und bleiben Sie gerne hier beim Unter Büchern unterwegs wagen und freuen sich auf das nächste Gespräch. Vielen Dank.
Dankeschön.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.